Zuerst möchte ich mal einfach sagen, danke für deine Moderation, danke für den Lobpreis, danke aber auch für die Technik, für die Ordner, für das Begrüßungsteam, für die Bibliothek, für das Gebetsteam, für das Kaffeeteam und wen ich auch noch vergessen habe. Für alle oder bei allen bedanke ich mich. Es ist immer gut, man merkt dann eigentlich erst, wie viel das es an Diensten gibt, auch das Flaggenteam eben. Und man merkt, hey, da kannst du immer wieder noch jemand aufzählen. Und es ist schön, dass wir so gemeinsam Gottesdienst feiern. Es ist für mich immer irgendwie wunderbar, wenn ich in eure Gesichter schaue. Aber es ist auch schön, wenn ich so eure Stimmen höre. Das tut so gut und es ist so schön, miteinander Gott zu loben und zu ehren, ihm die Ehre zu geben, immer wieder auszurufen, du allein bist würdig, immer wieder zu sagen, wir beten Gott an, es gibt keinen anderen Gott, wir geben ihm die Ehre und sonst keinen. Wollen wir ihm einmal einen Applaus geben? Halleluja. Ich habe es super gefunden, der Wolfgang hat ja schon ein bisschen was verraten, weil ich habe ihm ein paar so Stichpunkte von meiner Predigt gesagt und ich fand es auch super und das, genau das ist es, was wir auch in diesen Heilig-Geist-Gottesdiensten machen, wo keine Übertragung ist, wo wir sagen, okay, wir machen nur vielleicht eine kleine Predigt oder was auch immer, aber wir wollen das einfach immer mehr fördern, dass man sagt, ein jeder habe etwas. Und genau wie die Ingeborg heute während dem Lobpreis, die aus den Losungen vorgelesen hat, weil sie es auf dem Herzen gehabt hat und liest es aus Kolosser 3, Vers 12 vor, was heißt, zieht an herzliches Erbarmen. Unter anderem, und dann war noch Geduld und Sanftmut und Freude und was auch immer gekommen ist oder in dem Vers drinsteckt. Aber das hat auch Ingeborg, das passt zu meiner Predigt. Und ich habe mich auch gefreut über den Julie letzte Woche in seiner Predigt. Er hat auch öfter das Herz erwähnt. Er hat verschiedene Bereiche angesprochen, aber da war auch immer wieder das Herz mit dabei. Und da ist mein Herz gehüpft, weil ich bin schon so ein, zwei Wochen schwanger gegangen mit den Gedanken, über das Herz und über die Gedanken zu sprechen. Und so ist der Titel heute Morgen, mach den Unterschied, fang an bei deinen Gedanken. Mach den Unterschied, fang an bei deinen Gedanken. Ich stelle am Anfang gerne eine Frage, woher kommt das Böse in dieser Welt? Du musst das nicht unbedingt beantworten, aber diese Frage, die stellen sich Theologen, die stellen sich Philosophen, Denker, Wissenschaftler schon seit Jahrtausenden. Und vielleicht noch eine Frage, was ist die Quelle davon? Und Jesus hat darauf eine einzige Antwort. Und das ist unsere erste Bibelstelle, Matthäus 15, Vers 19. Matthäus 15, Vers 19, da steht, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Doppelpunkt, Mord und Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist die einzig wahre Aussage, woher so das Böse kommt. Es wäre einfacher, wenn ich andere Menschen oder Umstände, sage ich jetzt mal, verantwortlich machen könnte, was in mir steckt. Nein, ich bin für mich verantwortlich. Was mein Herz denkt und fühlt und was dabei rauskommt. Aber Jesus, der hier die Quelle des Bösen identifiziert, ist letztlich auch die Hilfsquelle, die wir haben. Das einzige Heilmittel, das wir haben. Und Jesus kann Herzen verändern. Hast du da Amen dafür? Wer möchte, dass sein Herz verändert wird? Super, super. Da habe ich gehofft drauf, dass möglichst alle Hände oben sind. Eine unserer ältesten Geschwister, die hat einmal gesagt, das brauchen wir bis zum Schluss. Das brauchen wir bis zum letzten Tag und das stimmt. Wir merken immer wieder, was in unserem Herzen los ist und dürfen immer wieder zu Gott kommen und sagen, Herr, vergib. Das war jetzt wirklich nicht gut. Und Jesus kann Herzen verändern, das wissen wir. Er will sie verändern und er wird sie verändern, wenn wir es zulassen. Ganz einfach. Und das Schöne ist, wenn unser Herz verändert ist, dann ist es eine Quelle der Nächstenliebe. dann wird sie zur Quelle der Nächstenliebe für alle möglichen Menschen, die um uns herum sind. Was mir an, du kannst gerne das nochmal einblenden, die, den Vers. Was mir da aufgefallen ist, darum habe ich es auch vorher betont, das ist die Elberfelder Übersetzung, und da steht: Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Doppelpunkt. Ist was passiert dahinter? Keiner umgefallen oder so. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Doppelpunkt. Ich habe wirklich fast alle gängigen Übersetzungen angeschaut. Ich glaube, in der Menge Übersetzung ist noch drin, dass dieser Doppelpunkt kommt. Bei den meisten ist es einfach Gedanken, Komma, das geht so weiter. Aber nein, aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, die wiederum sind oder führen dazu zum Mord, zum Ehebruch, Diebstahl und so weiter. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, wenn man dann in der Elberfelder nachblättert oder so im Internet, dann sieht man, da steht sogar nicht nur Zeugnisse, also falsche Zeugnisse und Lästerungen stehen in der Mehrzahl, sondern auch das andere sollte in der Mehrzahl stehen. Das dritte oder der dritte Punkt, wo mir aufgefallen ist, die Lästerungen. Wie oft lästert man anderen Menschen? Irgendwann merkt man es wieder und sagt, oh, ich habe gar nicht gut geredet über den oder die Person. Aber da zählt auch noch mit Gotteslästerung, weil viele Menschen auch Gott lästern. Und das Letzte ist eigentlich das, ja, die Essenz, alles entsteht in unserem Herzen. Das ist das Traurige eigentlich in der ganzen Sache. Und jetzt können wir ganz weit in der Geschichte zurückgehen bis zum Noah. Und da hat Gott Ähnliches gesagt, wie er jetzt hier in Matthäus gesagt hat. In 1. Mose 8, Vers 21 heißt es: Denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Von seiner Jugend an ist das Herz böse. Ich finde es irgendwie so treffend, dass da steht von Jugend an. Denn irgendwie wird das nicht ganz so passen, wenn man sagt, Jesus ruft doch aus, lasse die Kindlein zu mir kommen. Aber ab einem gewissen Alter fängt es an, dass wirklich so, ich sage mal ein Stück weit, das Böse immer mehr und mehr hervorkommt. Leider hat sich, muss ich sagen, in den letzten Jahrhunderten nicht vieles zum Guten verändert in dieser Endzeit. Und vorletzte Woche habe ich gehört, es gab einen gemeinschaftlichen Totschlag von drei 14- bis 15-Jährigen an einen Obdachlosen. Ich bin gesessen und habe mir gedacht, gut, dass du sitzt, weil das haut einen eigentlich schier um, dass es so weit kommt, dass Jugendliche einen Menschen totschlagen. Und dann hörst zwei Tage später von der Mutter, mein Kind ist von 11- und 13-Jährigen in die Pfütze geschmissen worden, getreten, geschlagen, beschmutzt worden, beschimpft worden, ausgelacht worden, wo du denkst, okay, das mag schon auch früher gewesen sein, heute erfahren wir alles, aber es ist nicht so, dass man sagt, es wird besser, sondern die Nachrichten sind immer trauriger und die Verrohung der Welt geht eigentlich immer mehr voran. Ein Lehrer hat vor kurzem gesagt, dass seine 11- und 12-jährigen Schüler alle durch die Bank, er hat sie mal gefragt, bis um 12 Uhr in der Nacht online sind. 11, 12-Jährige und ein großer Teil sogar noch bis 2 Uhr. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Und ich weiß nicht mehr, was er für eine Zahl gesagt hat, aber es waren wirklich, ich dachte 1000, aber ich sage jetzt mal, mehrere hundert Nachrichten am Tag prasseln auf die ein. Und ich denke mir immer so, boah, und das ist normal? Was lesen die alle? So ein bisschen wenig Platz. Was lesen Sie? Was hören Sie? Was sehen Sie? Und was, sage ich mal, prasselt insgesamt in Ihr Herz hinein? Wann verarbeiten Sie das und wie verarbeiten Sie das in diesem Alter? Welche Gedanken beschäftigen Sie überhaupt in Ihrem Herzen? Und ich sage mal, wie viel von diesen Gedanken tragen Sie rum in Ihrem Herzen und wissen vielleicht gar nicht, wohin damit? Die Eltern unter uns können vielleicht sagen, na gut, dass ich mit dem nichts mehr zu tun habe. Aber wir haben ja schließlich Enkelkinder. Magst du nochmal den Matthäus 15, Vers 19 einblenden? Ist eigentlich die nächste Folie, ich habe es nochmal gemacht. Gut. Hier könnte man fast meinen, da wurde so eine Einteilung gemacht nach der Schwere der Sünde. Als erstens Mord, ist uns allen klar, das ist eigentlich das Schlimmste. Und dann sagt man, okay, falsche Zeugnisse, ja, das versteht man, dass das ein bisschen weiter hinten steht. Und vielleicht mag der ein oder andere sagen, nee, diese sechs Bereiche, die betreffen mich eigentlich nicht. Aber wir wissen, Sünde ist Sünde. Und Jesus denkt ganz anders drüber, wie wir vielleicht manchmal drüber denken. Und in seiner Predigt, am Bergpredigt, so von Matthäus 5 bis 7, da erzählt er ja einige Dinge auf, wie er dann immer sagt, es steht geschrieben, aber ich sage euch. Und ich pick nur zwei praktische Beispiele heraus. Das eine ist, du sollst nicht töten, sagt Jesus. Und dann sagt er, wie wir festgestellt haben, Mord ist ganz was Schlimmes, aber schon beim Zorn, der möglicherweise zur Tat führt, der ist genauso schlimm. Und diese Schimpfworte, sagt er dann irgendwie so, Dummkopf oder Narr, auch das ist genauso schlimm und es sind Zeichen einfach eines sündigen Herzens. Jesus sagt einfach, es ist in deinem Innersten, in deiner inneren Haltung, ist was nicht in Ordnung. Und ich habe mir gedacht, wenn man was neu justieren muss, dann muss man oft eine Schraube drehen. Wir müssen, glaube ich, oft an unserer Herzensschraube drehen, ob es nach links oder rechts ist, aber um es wieder zu korrigieren, um zu sagen, Herr, ich brauche eine richtige Herzenshaltung. Und wenn man einen Bruder beleidigt hat oder schlecht gesprochen hat, ist es immer gut, aufeinander zuzugehen und zu sagen, vergib mir, ich war falsch, tut mir leid. Und da braucht es Vergebung und Versöhnung. Der zweite Punkt, du sollst nicht Ehe brechen. Der Ehebruch beginnt genauso im Herzen. Da steht an dieser Stelle, wer ansieht zu begehren. Auch da können wir weit zurückgehen, noch weiter wie bei Noah, nämlich bis zur Eva. Auch sie sah die Frucht an, sie zu begehren und dann zu essen. Begehren ist ein ebenso großes Vergehen wie die Tat. Ich sage immer, Jesus hat in dieser Bergpredigt einfach versucht, den Menschen nahezubringen, rechtzeitig die Bremse zu ziehen. Nicht erst, wenn man miteinander schläft, ist es Ehebruch, sondern schon, wenn man mit dem Augen begehrt. Und nicht nur die Beziehung zum Partner ist dann kaputt, sondern eigentlich auch die Beziehung zu Gott. Und wie wir vorher gehört haben vom Mord, so auch beim Ehebruch und bei allen anderen Dingen, unsere Herzenshaltung muss in Ordnung gebracht werden. Ihr kennt alle das, die Pharisäer haben dann mit Jesus gesprochen. Das ist ein paar Kapitel weiter. Da ging es um Ehe und um Ehelosigkeit, um Scheidung und so weiter. Und dann haben die Pharisäer einfach gesagt, ja, aber wieso hat Mose geboten, ihr den Scheidebrief zu geben? Warum hat dann Jesus gesagt, hat er das getan? Wegen der Herzenshärte. Wegen der Herzenshärte hat er das getan. Also wer hier, sage ich mal, in diesen sechs Bereichen, wo wir da gesehen haben, schuldig ist, kann nicht sagen, ich habe nicht nachgedacht für die Tat, die er begonnen hat. Denn es fängt einfach da drin an. Wenn ich einen Ärger habe mit jemand anderen und sage, jetzt haue ich da gleich eine rein, dann ist es schon da drinnen mal zuerst an Gedanken gefasst worden. Und ich glaube, zu dieser Predigt passt ein Spruch. Die einen sagen, der ist aus dem Talmud, die anderen sagen, der ist aus einer Klosterinschrift. Die nächsten sagen, nein, das hat der verfasst oder die verfasst. Ist egal, wer es verfasst hat. Aber da haben wir auch eine Folie dafür. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worte. Das kennen wir wahrscheinlich schon alle, aber das ist immer wieder gut. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden zu deinem Charakter. Wir haben doch den Charakter Jesu Christi. Wir haben die Gesinnung, den Sinn Jesu Christi, so steht es in der Bibel. Und unser Charakter sollte so ausschauen, wie es in Galater 5, Vers 22 und 23 steht, wo es heißt, Friede, Freude, Freundlichkeit. So ähnlich wie das aus dem Kolosserbrief, wo du vorher vorgelesen hast. Friede, Freude, Freundlichkeit, Liebe, Geduld, Güte, Sanftmut, Treue und Selbstbeherrschung. So sollte unser Charakter ausschauen. Und da heißt es halt dann auch in dem Spruch, denn die Gewohnheiten werden dein Charakter und dein Charakter wird dein Schicksal. Es soll nicht unser Schicksal werden, sondern wir sollen nach der Frucht des Geistes gehen, wie es im Galaterbrief heißt. Und am Schluss steht Selbstbeherrschung bei dieser Frucht des Geistes. Und ich glaube, das ist vielleicht, wo wir am meisten zu kämpfen haben, dass wir uns im richtigen Moment auch dann beherrschen. Und nicht einfach, ich sage mal, die Gedanken dann rauskommen, Worte und Taten geschehen. In Sprüche 6, Vers 16 bis 19 steht etwas Ähnliches. 6 Dinge sind es, die dem Herrn verhasst sind, und 7 sind seiner Seele ein Greuel. Stolze Augen, falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Jetzt kommt das Herz. Ein Herz, das heillose Anschläge schmiedet. Füße, die eilig dem Bösen nachlaufen. Wer Lügen vorbringt als falscher Zeuge und wer freien Lauf lässt dem Zank zwischen Brüdern. Das ist ähnlich wie bei Matthäus 15, Vers 19. Und hier sehen wir auch, da ist das Herz eigentlich in der Mitte drin. Da kommen 3 Dinge, die Augen, die Zunge und die Hände, dann kommt das Herz und dann kommen die Füße und noch 2-mal die Zunge. Ich habe es jetzt einfach so auf die Flipchart einfach aufgemalt. In der Mitte des Herz und genauso wie bei Matthäus gehen eigentlich die Gedanken aus, da kommen die stolzen Augen, da kommt die Zunge, die Böses redet oder die Hände, die Böses anstellen, die Füße, die dem Bösen nachlaufen. Und wir sehen es hier, Zunge ist öfter erwähnt. Aber eigentlich aus dem Grund wahrscheinlich, weil nach den Gedanken meistens oft das Aussprechen kommt, was man mit dem Mund tut. Der Luther, der hat was Besonderes gesagt. Da haben wir auch eine Folie. Und ich habe mir gedacht, muss ich eine Folie machen? Ihr kennt den Luther, sein Deutsch ist nicht mehr so, wie es jetzt ist. Da heißt es, so manch Glied du hast, so mancherlei Weise du finden magst zu töten, sei es mit der Hand, Zunge, Herzen oder Gebärden, sauer Ansehen mit den Augen. Wenn du nicht gern hörst von ihm reden, das alles heißet töten. Denn da ist Herz und alles, was an dir ist, so gesinnet, dass es wollte, er wäre schon tot. Und obgleich die Hand stille hält, die Zunge schweiget, Augen und Ohren sich verbergen, so steckt doch das Herz voll Mord und Totschlag. Wie passt es zu diesen beiden Versen aus den Sprüchen und aus Matthäus? Interessant ist, dass er genauso wieder am Ende erwähnt, Augen, Ohren, Zunge, alles kann was machen, aber es steckt eben im Herzen drin. Wir müssen uns also immer wieder im Lichte des Wortes Gottes selber prüfen, selber anschauen, immer wieder sagen und fragen, wie stehe ich sage jetzt mal, zu meinen Geschwistern? Wie stehen die Geschwister zu mir? Sobald der eine dem anderen gegenüber Bitterkeit im Herzen hat oder Neid oder Hass, Missgunst, Widerwillen, Schadenfreude oder einem was nachträgt, ihm in der Erregtheit ein hartes Wort an den Kopf wirft, dann ist es Mord. Jedes Verärgertsein, das im Herzen weiter frisst, ist Mord am Bruder und an der Schwester. 1. Johannes 3, Vers 15 sagt dazu, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Das ist immer so die Frage, eben nach dem einmal errettet, immer errettet. Hier steht so, dass es bleibend in sich hat. Der Philipperbrief und andere Stellen auch, aber die drücken schon immer wieder auch aus, dass wir mit Furcht und Zittern errettet werden. Wir sollten also aufpassen, auch wie wir mit Menschen außerhalb der Gemeinde umgehen, wie wir uns über sie äußern, wie wir über sie denken, was wir über Politiker denken, haben wir heute schon mal so gesprochen, dass wir sagen, auch für die Obrigkeit müssen wir beten, wie wir über Ausländer denken, über Flüchtlinge, über Andersgläubige, über Homosexuelle, über Sportler, über Stars und so weiter. Da können wir die Liste ewig verlängern. Wie stehe ich zu meinem Nächsten? Wie denke ich da und was spreche ich aus und was tue ich noch? Und ich denke an die sozialen Medien. Was wird da oft gepostet, wie man so schön sagt? Was schickt man dahin? Und die halbe Welt erfährt es. Die halbe Welt erfährt es. Und vielleicht ist da der ein oder andere, wenn wir sowas machen, dass einer sagt, der ist doch Christ und der postet sowas. Jesus ist unser Fundament. Er ist unser Schöpfer, er ist unser Retter, er ist unser Helfer, unser Versorger, er ist unser Vorbild. Und das Wort Gottes ist der Maßstab für uns. Und wir sollten eigentlich für den Rest der Welt Vorbilder sein, mehr nicht. Dass sie sehen an unserem Leben, es gibt noch was anderes. Wir denken anders, wir reden anders, wir handeln anders. Wie gut waren doch die Armbändchen, sind jetzt ein bisschen so verloren gegangen und sind immer noch gut. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Das ist eigentlich die beste Frage für uns in unserem alltäglichen Leben. Was würde Jesus tun? Und eine Herzensveränderung bringt was. Es ist eine Veränderung eigentlich des ganzen Menschen. Und damit machen wir schon, finde ich, einen kleinen Unterschied in dieser Welt. Und vielleicht bringt es auch was, dass Menschen irgendwann sagen, so möchte ich auch sein wie du. Ich will auch umdenken. Ich will auch eine andere Gesinnung haben. Ich will Jesus in meinem Leben haben und er wird mir helfen, anders zu denken. Die letzte Bibelstelle oder eigentlich vorletzte, Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und was vollkommen ist und was ihm gefällt. Ist es nicht schön, dass wir viele Übersetzungen haben, viele Bibelübersetzungen? Das sind so die alten mit Luther, Schlachter, Elberfelder, Menge, Bruns und Zürich und wie sie alle heißen. Und dann haben wir die gute Nachricht, die Hoffnung für alle, die Neues Leben Bibelübersetzung, neue evangelistische und neue Genfer Übersetzung. Die bringen halt so das jetzige Deutsch mehr oder weniger weiter. Aber ich habe mir da die verschiedenen Übersetzungen mit diesem Vers angeschaut. Wir sollen uns nicht anpassen an die Maßstäbe der Welt. Die anderen sagen, wir sollen nicht gleichförmig sein. Genau die gleiche Form eben wie die Welt. Wir sollen uns nicht gleichstellen. Die anderen sagen, wir sollen uns nicht danach richten. Und wenn ich das höre, dann denke ich immer, es ist schon ewig lang her, aber in die Bundeswehr, ich war einmal 15 Jahre Soldat, und da musste sich immer der Zug oder die Gruppe ausrichten. Und dann ist man hingestanden und dann hat der eine, der hat korrigiert und dann waren wir da gestanden. Und dann hast du gemeint, das ist ein Mann, wenn du von der Seite das betrachtet hast. Und so möchte die Welt einfach, dass wir uns an ihr orientieren. Aber die Bibel sagt, richte dich nicht an die Maßstäbe der Welt. Und das Gute ist, wir brauchen eigentlich Orientierung. Nicht nur Kinder oder Jugendliche, sondern eigentlich braucht man immer wieder in diesem Dschungel in der Welt einfach Orientierung. Aber das ist der Maßstab einfach, den wir uns anschauen müssen, die Bibel. Das Wort Gottes ist unsere Orientierung und nicht die Gewohnheiten dieser Welt. Und Orientierung schließt alles mit ein. Wir orientieren uns mit unseren Gedanken, mit unseren Reden und mit unserem Handeln. Die Welt rebelliert gegen Gott. Und sie will sie uns eigentlich in dieses Muster hineinpressen. So mehr oder weniger klonen, dass jeder dasselbe denkt. Aber das ist nicht gut. Das Gegenteil von der Anpassung der Welt ist, verwandelt werden durch die Erneuerung unserer Gedankenwelt, unserer Gesinnung, unseres Sinnes. Und wir müssen uns täglich bewusst entscheiden, unser Leben auf Gott auszurichten. Nutz die Bibel, da kriegst du die wunderbaren Richtlinien zu entdecken und nicht nur zu entdecken, sondern sich auch daran zu halten. Drum denk nochmal an das Sprichwort. Darum achte auf dein Herz und achte auf deine Gedanken. Und ich schließe mit, den Spruch haben wir jetzt nicht mehr, oder den Vers, der ist mir heute Morgen so gekommen, in Sprüche 4, Vers 23 steht, das ist sehr wichtig, mehr als alles, was man sonst bewahrt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wenn ihr da einen Amen drauf habt, ist es gut. Das ist schon das Ende. Und ich denke, das ist noch gut, wenn wir einfach, wir, jeder Einzelne für uns still werden, um einfach da mal so nachdenken, wo man sagt, oh, wo habe ich da daneben geschlagen? Wo bin ich da mit meinen Gedanken irre gegangen? Was habe ich alles rausgehauen? Was habe ich vielleicht verschickt oder anderen Menschen zugeschickt? Und einfach, dass du für dich das in Ordnung bringst, in der Stille jetzt. Und dann denke ich, spielen wir danach noch ein Lied.